Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist Detlef Karg. Willkommen zu 30 Minuten Informationen aus Zeitgeschehen und Sport an diesem Samstag. Und wir berichten gleich aktuell über die Lage in Russland nach dem Anschlag auf Konzertbesucher gestern Abend nahe Moskau. Beschäftigen wird uns auch das Thema Cannabis-Legalisierung in Deutschland, denn in dieser Sache gibt es weiter Widerstand von vielen Seiten. Weitere Themen sind die Präsidentenwahl morgen in der Slowakei und Reaktionen auf die Krebsdiagnose bei Prinzessin Kate. Als gestern Abend die ersten Agenturmeldungen eingingen, wurde sehr schnell klar, dass nahe Moskau ein Terroranschlag größeren Ausmaßes im Gange war. Heute ist es traurige Gewissheit mit derzeit über 130 Toten und über 140 Verletzten. Nun stellen sich Fragen, warum war es der islamistische IS, der zugeschlagen hat, und inwiefern wird Moskau dennoch der Ukraine zumindest eine Teilschuld zuschreiben und das Attentat für eine Verschärfung des laufenden Kriegs nutzen? Erste Anzeichen gibt es bereits, und den aktuellen Stand fasst nun unser Russland-Korrespondent Frank Eichmann zusammen.
Am Tag nach dem brutalen Terroranschlag sagt Andrei Worobjow, Gouverneur des Moskauer Gebietes, direkt vor dem Gebäudekomplex Krokus City Hall stehend: Die Retter gelangten in den Konzertsaal selbst, der ist völlig ausgebrannt, das Dach weitgehend eingebrochen. Leider wurden bei den ersten Durchsuchungen Fragmente von Todesopfern gefunden. Die Retter sind rund um die Uhr in mehreren Schichten im Einsatz und wir unterstützen mit Ausrüstung und allem, was nötig ist. Mit Maschinenpistolen hatten die Terroristen um sich geschossen und Brandsätze gelegt. Kein Terroranschlag in der Geschichte Russlands hat mehr Todesopfer gefordert als dieser. Nach einem ersten Bekennerschreiben der islamistischen Terrormiliz IS schickte die am Samstagnachmittag eine Bekräftigung hinterher, den Anschlag tatsächlich mit vier eigenen, mit Maschinenpistolen, Messern und Brandbomben bewaffneten Kämpfern begangen zu haben, weil Russland zu den Ländern gehöre, die den Islam bekämpften. Auf diese IS-Erklärungen ging Präsident Putin in seiner ersten Rede nicht ein. Er sagte zu den Festnahmen, der Inlandsgeheimdienst FSB meldete insgesamt 11, alle vier unmittelbar am Terroranschlag Beteiligten, alle, die geschossen und Menschen getötet haben, wurden ausfindig gemacht und festgenommen. Im Gebiet Bryansk war das, so der FSB, also nahe der Grenze zur Ukraine, dem Land, gegen das Russland seit über 2 Jahren Krieg führt. Wladimir Putin: Sie versuchten zu fliehen und bewegten sich in Richtung Ukraine, wo nach vorläufigen Angaben von ukrainischer Seite ein Fenster für sie vorbereitet wurde, damit sie die Staatsgrenze überqueren können. Die Ukraine dementierte jede Beteiligung, jedes Wissen, aber mehrere russische Spitzenpolitiker und das russische Staatsfernsehen verbreiteten die These von der ukrainischen Beteiligung auch ohne Beweise immer wieder. Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, erklärte auf Telegram, dass die Terroristen, sie sprach von verdammten Bastarden, sich in der Ukraine verstecken wollten. Später erklärte sie im russischen Staatsfernsehen, ohne der Ukraine direkt die Schuld am Terroranschlag zu geben: Im Verlauf der letzten Jahre wurden vom Kiewer Regime aktive und systematische Terroraktivitäten gegen die russischen Bürger verübt. Darum diese ernsten Fragen: Was hat der Westen in diesen Jahrzehnten auf ukrainischem Boden gezüchtet, dieses Kiewer Regime? Wohin gehen die Milliarden von Euro und Dollar und die Massen von Waffen aus der Ukraine? Am Tag nach dem Anschlag Schlangen vor Blutspendezentren, Menschen legten Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Anteilnahme in Moskau und anderen russischen Städten und auch aus dem Ausland, auch von deutschen Spitzenpolitikern. Was passiert in den nächsten Stunden und Tagen? Nochmal Russlands Präsident Putin: Den 24. März erkläre ich zum Tag der nationalen Trauer. In Moskau, im Umland und in allen Regionen des Landes wurden zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus und Sabotage eingeführt. Die Hauptsache jetzt ist es, die Hintermänner dieses blutigen Massakers daran zu hindern, neue Verbrechen zu begehen.
Soweit der Bericht von Frank Eichmann, und zu den Geschehnissen in Moskau und der Lage danach hören Sie auch unseren Abendkommentar hier im Deutschlandfunk um 19:05 Uhr. Damit kommen wir zu einem der beherrschenden Themen in Deutschland derzeit, der teilweisen Cannabis-Legalisierung hierzulande. Das Gesetz der Ampelregierung passierte gestern den Bundesrat, auch wenn es in einigen Ländern weiter Widerstand gibt. Aber dort, wo die Grünen beteiligt sind, da herrschte Koalitionsdisziplin und so wurde der Vermittlungsausschuss nicht angerufen. Die Kritik am Gesetz bleibt auf vielen Ebenen und über den derzeitigen Stand der Debatte informiert nun Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio.
Nun setzt die Union alle Hoffnungen auf den Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier soll die Cannabis-Legalisierung stoppen, das Gesetz nicht unterzeichnen. Von einer chaotischen Debatte spricht Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, fordert im Redaktionsnetzwerk Deutschland dazu auf, die Kritik der Justiz- und Innenminister der Länder wahrzunehmen. Das Gesetz sollte daher vorerst gestoppt werden. Dazu ist es noch nicht zu spät, meint der Christdemokrat. Und ein sichtlich aufgebrachter Parteifreund erklärt im ARD-Fernsehen:
Ich bin fassungslos, dass man nicht mal den Mut hat zu sagen, jetzt machen wir mal eine Woche Pause, das wäre doch nicht schlimm gewesen.
Herbert Reul, christdemokratischer Innenminister in Nordrhein-Westfalen.
Wurde deutlich, dass grober Unsinn ist, was da passiert. Und dass offensichtlich in Berlin eine Regierung am Werke ist, die um jeden Preis irgendwas hinkriegen muss. Und wenn sie die großen Probleme der Welt nicht anpackt und nicht löst, dann flüchtet sie sich offensichtlich jetzt in so einen kleinen Scheiß.
Wer kontrolliert den Besitz von maximal 3 Cannabispflanzen? Wer schützt die Schulen und sorgt dafür, dass keine Droge an Minderjährige gelangt? Der bürokratische Aufwand ist doch enorm, klagt Herbert Reul. SPD und Grüne allerdings waren bei der gestrigen Bundesratssitzung darum bemüht, ein Wahlversprechen einzuholen. Und so muss sich das CDU-geführte Nordrhein-Westfalen enthalten, weil der grüne Koalitionspartner gegen eine nochmalige Beratung, gegen die Überweisung in den Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern ist. In Sachsen, wo im Herbst gewählt wird, hingegen ignoriert der CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer solche Regeln ganz einfach. Er stimmt für die Anrufung des Ausschusses, während sein Wirtschaftsminister Martin Dulich von der SPD ein Nein zu Protokoll gibt.
Ich habe noch nie erlebt, dass man so in ein Gesetz reinstolpert.
Im Deutschlandfunk weist Andreas Müller, Amtsrichter in Bernau bei Berlin, all diese Kritik mit seinen Erfahrungen aus der Praxis zurück. Der Jugendrichter wünscht sich schon lange eine Entkriminalisierung des Cannabiskonsums. Seine Freude über die gestrige Entscheidung ist unüberhörbar.
Das ist ein Paradigmenwechsel. Millionen von Menschen waren gestern glücklich, weil sie jetzt nicht mehr als Kriminelle angesehen werden. Und das, was im Vorfeld an Argumentationen gekommen ist, das war grässlich. Und was Herr Kretschmer gesagt hat, war am grässlichsten. Was hat er gesagt letztlich? Es müssen ein paar Leute aus dem Knast gelassen werden. Ja, das ist nun mal so.
Wenn ab Ostern der Besitz von 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit und bis zu 50 Gramm in den eigenen 4 Wänden straffrei ist, dann könne man eben nicht jemanden weiter bestrafen, der vor 3 Monaten damit aufgefallen sei. Müller ist zudem davon überzeugt, dass die Teillegalisierung den Schwarzmarkt austrocknen kann. Wenn Menschen die Pflanzen selber anbauen dürfen, müssen sie eben nicht auf den Verkauf Dritter zurückgreifen, betont der Richter. Das unterstreicht auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der Sozialdemokrat äußert sich nach der Bundesratsentscheidung im WDR und betont die Bedeutung von Cannabis als Einstiegsdroge.
Wir haben einfach keine gute Politik. So wie jetzt mit der Einstiegsdroge Cannabis können wir nicht weitermachen. Der Schwarzmarkt muss offensiv angegangen werden.
Alexander Peutz, Vizechef der Gewerkschaft der Polizei, rechnet allerdings damit, dass sich das Schwarzmarktproblem erst einmal verschärfen wird. Die Nachfrage wird doch nun viel größer werden, betont er im RBB.
In der ersten Anfangsphase wird die Nachfrage an Cannabis nicht gedeckt werden können. Darauf wird sich der Schwarzmarkt einstellen und wird seine Gewinnmarge nach oben schrauben, weil eben die Mengen, die jetzt mitgeführt werden können, die sind jetzt deutlich andere, nämlich größere.
8-mal hat sich in der Geschichte der Bundesrepublik ein Bundespräsident geweigert, ein Gesetz zu unterschreiben, das Steinmeier dem Wunsch der Union in Sachen Cannabis nachkommen wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Denn dafür müsste er vor allem eine Verfassungswidrigkeit des Ampelprojektes herausstellen können.
Nach der Abstimmung gestern im Bundesrat über die Cannabis-Teillegalisierung, das war ein Bericht von Frank Capellan zur aktuellen Debatte. Und wir bleiben in Berlin. Vor allem in den Reihen der AfD im Parlament soll es sie geben, Mitarbeiter der Abgeordneten, denen eine extremistische Gesinnung vorgeworfen wird. Das wird vor allem von der AfD bestritten. Parlamentspräsidentin Bärbel Baas will dem nun genauer auf den Grund gehen, wie Uwe Jahn schildert.
Die Bundestagspräsidentin möchte zumindest in Einzelfällen auch Erkenntnisse des Verfassungsschutzes in Anspruch nehmen. Dafür plädiert Bärbel Baas in einem Interview mit der Welt am Sonntag. Mit ihrem Vorschlag reagiert sie auf Medienberichte, denen zufolge etwa 100 Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten in rechtsextremen Organisationen aktiv gewesen sein sollen oder noch sind. Nun will Baas nur, wenn es Hinweise auf verfassungsfeindliche Aktivitäten gibt, Daten des Verfassungsschutzes nutzen können. Eine reguläre Überprüfung aller Mitarbeiter im Sinne eines Gesinnungstüffs schließt sie aus. Die Bundestagspräsidentin ist die Hausherrin des Parlamentes. Sie und die ihr unterstellte Bundestagsverwaltung regeln, wer eine Zutrittsgenehmigung für die Bundestagsgebäude erhält und sich damit unkontrolliert darin bewegen kann.
Aus Berlin waren das Informationen von Uwe Jahn. Es gehört mittlerweile fast zur Routine im politischen Gegeneinander in den Vereinigten Staaten. Der Kampf um den Haushalt. Bis zur letzten Minute hat es wieder einmal im Kongress gedauert, also der gemeinsamen Verabschiedung von Senat und Repräsentantenhaus. Im letzteren haben derzeit die Republikaner die Mehrheit und können so Präsident Biden immer wieder zu Zugeständnissen zwingen. Aus Washington zum jetzigen Haushalt, Julia Kastein.
Rund 2 Stunden nach der Mitternachtsdeadline, aber gerade noch rechtzeitig, um einen offiziellen Shutdown zu verhindern, passierte der Haushalt auch die 2. Kongresskammer. 74 Senatoren stimmten für, 24 gegen den Etat, mit dem das schon seit 5 Monaten laufende Haushaltsjahr jetzt auch für die restlichen Ministerien finanziert ist. Einen ersten Teilhaushalt hatte der Kongress schon vor 2 Wochen verabschiedet. Eine Handvoll Republikaner hatten das Verfahren gestern mit Änderungsanträgen stundenlang verzögert. Über 2 Drittel der 1,2 Billionen US-Dollar gehen ans Verteidigungsministerium. Außerdem enthält der Etat Geld für 2000 zusätzliche Grenzpolizisten und 42.000 Betten in Internierungslagern für Migranten. Einwanderung ist das derzeit wichtigste Thema im US-Wahlkampf. Weitere Hilfen für die Ukraine sind nicht enthalten. Sie scheitern seit Monaten am Widerstand der Republikaner. Die Trump-Partei setzte auch durch, dass das UN-Palästinenser-Hilfswerk in den kommenden 12 Monaten keine US-Gelder mehr bekommt. Stunden vor dem Senat hatte das US-Repräsentantenhaus den Haushalt gebilligt. Die Mehrheit der republikanischen Fraktion stimmte allerdings dagegen. Die Abgeordnete und Trump-Gefolgsfrau Marjorie Taylor Greene beantragte anschließend die Absetzung des derzeitigen republikanischen Chefs des Repräsentantenhauses, Mike Johnson. Ob und wann darüber abgestimmt wird, ist noch unklar. Schon Johnsons Vorgänger Kevin McCarthy war wegen zu großer Kompromissbereitschaft im Haushaltsstreit von innerparteilichen Rebellen gestürzt worden.
Aus Washington war das Julia Kastein. Erst hat man sich teilweise in den sozialen Medien über sie lustig gemacht, über ihr Fernbleiben aus der Öffentlichkeit spekuliert, dann gab es offenbar ein bearbeitetes Bild, das erneut für Schlagzeilen in den Klatschspalten sorgte. Seit gestern ist klar, dass die englische Prinzessin Kate an Krebs erkrankt ist. Angesichts ihrer potenziellen künftigen Rolle als Königsgemahlin hat das Ganze nun natürlich ein anderes Gewicht. Über die Reaktionen nun aus London, Imke Köhler.
Kate in gestreiftem Pulli und Jeans auf der Parkbank. So sieht man sie auf jedem Titelblatt. Das Schicksal der Prinzessin ist in Großbritannien das beherrschende Thema. Kate hatte ihre Videobotschaft, in der sie die Öffentlichkeit über ihre Krebsbehandlung informierte, mit den Worten beendet:
Please do not lose faith or hope. You are not alone.
Bitte verlieren Sie nicht Ihren Glauben oder Ihre Hoffnung. Sie sind nicht allein. Diesen Satz greift die Boulevardzeitung The Sun auf und schreibt: Kate, du bist nicht allein. Es spiegelt die Gefühlslage der Bevölkerung wider. Die Anteilnahme ist groß. Abgesehen von Kates Beliebtheit als Mitglied der Königsfamilie können sich in diesem Moment sehr viele Menschen mit ihr identifizieren, sei es, weil sie selbst schon einmal an Krebs erkrankt sind oder weil sie wissen, wie sich eine Mutter fühlt, die selbst schwach ist, aber für die Kinder stark sein will. Erwartungsgemäß wird nun auch über den Zustand der Firma gesprochen, wie das Königshaus genannt wird. Es war der Plan von König Charles, die Firma zu verschlanken. Jetzt allerdings scheint sie unterbesetzt zu sein. Im Februar hatte König Charles seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nun ist klar, dass auch Kate noch für längere Zeit ausfallen wird. Simon Lewis, der frühere Pressechef von Queen Elizabeth, sprach in der BBC von großen Herausforderungen, die dem Palast bevorstünden. Die Königsfamilie ist ohnehin kleiner geworden und nun sind zwei der wichtigsten Personen außer Gefecht gesetzt. Und der Prinz von Wales wird sich als liebender Ehemann natürlich auch darum kümmern wollen, dass sich die Prinzessin gut erholt. Tatsache ist, es gibt im Augenblick weniger Königshausmitglieder als früher, die royale Aufgaben wahrnehmen können. Kate, die als unabdingbare Säule des Königshauses gilt, wird in der Öffentlichkeit vermisst werden, denn sie zählt zu den berühmtesten Frauen der Welt. Nach den Erfahrungen der letzten Monate wird deshalb diskutiert, wie sich der Palast künftig verhalten sollte, welche Kommunikationsstrategie die richtige sein könnte. David Yelland, der ehemalige Chefredakteur der Sun, meinte in der BBC: Das Problem, das die Königsfamilie erlebt hat, ist, dass es ein monatelanges Vakuum gab und das ist dann von den sozialen Medien gefüllt worden. Wir haben jetzt März. Wenn wir 6 oder 9 Monate weiterdenken, wird das Vakuum wieder entstehen und dann sind die sozialen Medien wieder da. Die britischen Boulevardmedien hatten sich seit Kates Operation im Januar zurückgehalten. Offenbar gab es entsprechende Absprachen zwischen dem Palast und der Presse. Außerdem ist Kate, anders als der König, nicht das Staatsoberhaupt. Es gab nicht die Erwartungshaltung, dass sie ihre Krankengeschichte öffentlich machen würde. David Yelland: Das Problem liegt nicht so sehr in diesem Land. Das Problem ist global wegen der sozialen Medien. Auch wenn es hierzulande konstitutionell einen großen Unterschied gibt zwischen dem König und Kate, außerhalb dieses Landes sind sie einfach zwei sehr, sehr berühmte Leute. Und deshalb können die sozialen Medien sehr schnell außer Kontrolle geraten. Vor diesem Hintergrund rät Yelland dem Palast, die Öffentlichkeit in gewissen Abständen auf den aktuellen Stand zu bringen. Vielleicht sind ja so die Spekulationen und Verschwörungstheorien in Zaum zu halten.
Imke Köhler informierte aus London. Die eigentlich wichtigen Wahlen in der Slowakei, sie haben schon vor einem halben Jahr stattgefunden und den neuen und alten Regierungschef Fico ins Amt gebracht. Morgen allerdings wird in dem osteuropäischen Staat der Präsident gewählt, der wie in Deutschland zwar eher eine repräsentative Funktion hat, dennoch gilt die Wahl als ein Stimmungstest und wird in Europa durchaus verfolgt. Unsere Korrespondentin Marianne Allweis blickt voraus.
Diese Slowakin weiß vor allem eins, für wen sie niemals stimmen wird. Für den Kandidaten, den Premier Robert Fico im Präsidentenpalast sehen will, Peter Pellegrini, dessen Koalitionspartner, derzeit Präsident des Parlaments. Pellegrini hat die Slowakei belogen, denn er hatte nach der Parlamentswahl im Herbst die Macht zu entscheiden, ob vielleicht doch das proeuropäische Lager regieren kann. Er hat sich für die schlechte Seite entschieden. Er ist nur ein Taschenträger oder eine Marionette von Fico. Für Susanna wie für viele westlich orientierte Landsleute kommt nur einer der neuen Kandidaten in Frage, Ivan Korčok, früher Außenminister, lange Diplomat, Botschafter in Deutschland und bei der EU, ein erklärter Unterstützer der Ukraine. Beste Chancen auf das höchste Amt in der Slowakei hat jedoch Pellegrini. Er führt in den meisten Umfragen und hat viele Fürsprecher, darunter Josef Banasch, der meist übersetzte slowakische Schriftsteller.
Ich unterstütze Peter Pellegrini. Es wird dem Pellegrini vorgeworfen, dass er sogenannte Taschenträger von Fico war. Aber Pellegrini hat im Parteismeer eine Revolte gemacht gegen Fico. Aber Korčok war ein Taschenträger in der Regierung von Zurinda, war er Staatssekretär. Er war Mitglied der Regierung von Matovic, Mitglied der Regierung von Fico.
Wie viele Slowakinnen und Slowaken äußert sich der Erfolgsautor Banasch sehr russlandfreundlich. Er war zu kommunistischen Zeiten Diplomat in der damaligen DDR. Der Präsidentschaftskandidat Pellegrini tritt meist gemäßigter auf als Regierungschef Fico, unterstützt aber eindeutig dessen Außenpolitik. Wie kann ein Land dafür kritisiert werden, dass es nicht so einen militaristischen Standpunkt teilt wie unser Nachbar Tschechien? Dass wir die Ukraine nicht mehr mit Waffen unterstützen? Dass wir Frieden wollen? sagte der linksorientierte Politiker im einzigen TV-Duell in diesem Wahlkampf. Als Parlamentspräsident war Pellegrini ohnehin allgegenwärtig. Ein klarer Vorteil gegenüber dem parteilosen Karrierediplomaten Korczok. Der zog durch das Land mit dem Versprechen, ein Gegengewicht zum Vizolager zu bilden.
Man kann andere Ansätze vertreten, auch gegenüber Ukraine. Aber in der Rhetorik der jetzigen Regierung hören wir plötzlich EU und die NATO, das sind diejenigen, die die Slowakei in den Dritten Weltkrieg ziehen wollen. Aber das sind wir, um Gottes Willen. Wenn ein Staatsoberhaupt noch diese Linie vertritt, dann kippt das Ganze.
In der Slowakei hat der Präsident vor allem repräsentative Aufgaben, aber mehr Macht als in Deutschland. Er ernennt Verfassungsrichter und ist in Krisenzeiten der einflussreichste Akteur. Das hat die scheidende Amtsinhaberin Susanna Čaputová immer wieder bewiesen. Auch bei Ficos Versuchen, am Rechtsstaat zu rütteln. Seit einigen Tagen werden keine Umfragen mehr veröffentlicht. In den Wettbüros führt eindeutig Ficos Favorit Pellegrini.
In der Slowakei wird morgen der Staatspräsident gewählt. Das war Marianne Allweis. Deutsche Ministerpräsidenten segieren regelmäßig auf Auslandsreisen in Sachen Wirtschaftsbeziehungen. So morgen auch Bayerns Regierungschef Markus Söder, und zwar nach China. Gleich zu drei Partnerregionen unterhält das Bundesland Beziehungen. Denn was für ganz Deutschland gilt, gilt auch für Bayern. Wirtschaftlich geht nicht so viel ohne China. Steffen Wurzel über Söder, China und die politischen Implikationen eines solchen Besuchs.
Markus Söder beginnt seine China-Reise in Chengdu. Die Stadt gehört zu den größten und modernsten der Volksrepublik. Sie ist bekannt für fleischig scharfes Essen und für Panda-Bären. Rund 10 Millionen Chinesinnen und Chinesen besuchen jedes Jahr den speziellen Panda-Zoo von Chengdu, um die knuddeligen Tiere live zu sehen und Selfies zu machen. Chengdu ist die Hauptstadt des chinesischen Landesteils Sichuan, Partnerprovinz von Bayern. Vor seiner Abreise nach China betonte Söder die wirtschaftlichen Chancen seiner internationalen Reisen für Bayern.
Wir wollen den angemessenen Ausgleich zwischen unseren Werten, aber auch unseren Interessen haben und für unsere eigenen Leute Sicherheit, Verständigung, aber auch wirtschaftliche Chancen öffnen. Das ist immer unser Ziel.
Besonders stolz ist Bayerns Ministerpräsident über seinen Termin bei Chinas Premierminister Li Qiang am Mittwoch. Die persönliche Einladung durch Li sei doch sehr beachtlich und spiegle den Stellenwert, den Bayern in China genieße.
Ich bin schon auch in der großen Linie von Franz Josef Strauß, der versucht hat, die Außenpolitik auch für Bayern zu machen. Nicht gegen den Bund, aber mit einem eigenen bayerischen Akzent, selbstverständlicherweise.
Aus Sicht der Sinologin Simona Grano hat die Einladung Söders nach China nicht nur mit Inhalten zu tun, sondern auch mit der Propagandastrategie der kommunistischen Führung. Grano beschäftigt sich am Asien-Orient-Institut der Universität Zürich mit der chinesischen Außenpolitik. Die Schweizerin sagt, neu sei diese Strategie der chinesischen Führung nicht, aber
es wurde quasi von China in den letzten 3 Jahren neu gestaltet und aufgefrischt. Insbesondere, weil Chinas Image und Wahrnehmung in den westlichen Ländern beschädigt worden ist durch die Situation in Hongkong und in Xinjiang und natürlich auch das aggressivere Verhalten gegenüber Taiwan. Also es hat ganz viel zu tun mit Soft Power.
Die eigene Soft Power zu verbessern, also das Wohlfühl-Image der Volksrepublik, das hat Chinas Führung als Priorität erkannt. Vor allem in demokratisch regierten Staaten hat das Image der Volksrepublik in den vergangenen Jahren Schaden genommen. Gründe sind nicht nur die als aggressiv wahrgenommene Außenpolitik, sondern auch die zunehmende kulturelle und digitale Abschottung des Landes vom Rest der Welt. Umso mehr suche Chinas Zentralregierung nun den Austausch mit internationalen Politikerinnen und Politikern aus der zweiten Reihe, sagt Simona Grano von der Uni Zürich.
Die Zentralregierung hat diese Top-Down-Initiativen zur Stärkung der Softpower Chinas entwickelt, die in Verbindung mit der üblichen öffentlichen Diplomatie darauf abzielen, ein positives internationales Image Chinas zu pflegen und natürlich auch die Informationslage auf internationaler Ebene zu beeinflussen.
Diese auch als Parallel- oder Gegendiplomatie bezeichnete Strategie der chinesischen Führung zielt nicht nur auf Treffen mit politischen Akteuren aus der zweiten Reihe, sondern auch auf vermeintlich unpolitische Influencer und Wirtschaftsvertreter aus demokratischen Ländern. So nahm sich Chinas Ministerpräsident Li Qiang in den vergangenen Wochen unter anderem Zeit für ausführliche Treffen mit der Präsidentin der US-Handelskammer oder auch dem Chef eines japanischen Wirtschaftslobbyverbandes. Vor wenigen Tagen reiste außerdem der Chef des US-Konzerns Apple, Tim Cook, nach China. Sein Besuch wurde von den staatlichen Medien propagandamäßig massiv ausgeschlachtet.
Die Tatsache, dass Ausländer, seien es Wirtschaftsakteure, Bloggers oder Politiker, China besuchen oder in seinem Namen sprechen, kann meiner Meinung nach China Legitimität verleihen und in den Augen der Partei hoffentlich andere davon überzeugen, dasselbe zu tun und auch dazu beitragen, Chinas Version der Geschichte quasi darzustellen.
China-Fachleute wie Simona Grano weisen schon seit längerem darauf hin, dass die kommunistische Führung internationale Besuche immer wieder ausnutzt für die eigene Propaganda. Es bestehe die Gefahr der Instrumentalisierung.
Soweit Steffen Wurzel und nun ist es Zeit für den Sport mit meiner Kollegin Marina Schweizer.
Viel Trubel um den DFB in diesen Tagen. Die Nationalmannschaft will sich aber, will alles ausblenden und wenige Monate vor der Heim-EM locker aufspielen heute Abend im Testspiel gegen Frankreich aus Leo Felix Mansel.
Mit breiter Brust und neuem Mut gegen Frankreich klingt erstmal schwer und trotzdem gibt's nach zuletzt zwei Niederlagen im November neue Hoffnung im DFB-Team. Der Trainer Julian Nagelsmann versucht Begeisterung zu versprühen. Weg mit dem Gerede von Druck und der Angst, bei der Heim-EM zu scheitern. Die Begegnung heute Abend gegen Frankreich ist ein Gradmesser, nicht mehr und nicht weniger.
Wir versuchen zu gewinnen. Wenn wir nicht gewinnen, treten wir am Dienstag wieder an, um zu gewinnen. Und wenn wir da gewinnen, freuen wir uns. Wenn wir nicht gewinnen, dann treten wir im Mai und Juni wieder an. Und am Ende müssen wir uns an der EM messen lassen. Aber das Messgerät halten wir in der Hand.
Und die Positivausschläge, die liegen vielleicht auch wieder in den Füßen des Rückkehrers. Toni Kroos gibt ab sofort auf dem Platz wieder den Takt an.
Und das alles natürlich unter dem Eindruck des großen Aufregers. Der DFB wechselt den Ausrüster von Adidas zu Nike. Laut übereinstimmenden Medienberichten für das Doppelte, was er bisher bekommen hat. Dazu die Einschätzung von Sportvermarkter Marco Klevenhagen.
Natürlich muss ich als Fußballverband eine Abwägung auch treffen, was das aus Marketing-Sicht und nicht nur aus Wirtschaftssicht mit meinem Verband vielleicht macht. Ich habe die Perspektive, dass ich dem DFB meinen großen Glückwunsch ausspreche, denn sie haben es geschafft, in einem für sich schwierigen Umfeld, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, eine neue Partnerschaft abzuschließen mit einem der größten Konzerne dieser Welt im Sportartikelbereich, der bereit war, mehr als das Doppelte als bisher zu bezahlen. Das ist ein Abschluss in einer Umgebung, die bewundernswert ist. Dazu möchte ich gratulieren, was der DFB da erreicht hat.
Das ausführliche Interview mit Marco Klevenhagen gibt's nach 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Und jetzt schalten wir zum Spitzenspiel. In der Fußball-Bundesliga der Frauen zwischen Wolfsburg und Bayern München steht es zur Halbzeit 0:0. Matthias Dröge im Stadion ist jetzt live zugeschaltet. Was ist das bisher für ein Spiel?
Ja, noch nicht so richtig spitze. Also der Tabellenstand besser als die Partie. Beide Mannschaften hatten durchaus Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Die größte vergab Wolfsburg Svennis Jons. Dort hier stand frei vor dem Tor nach einem Fehler im Spielaufbau der Bayern. Aber schoss die Kugel dann auch eben links vorbei. Relativ kläglich ihr Abschluss. Bayern einmal mit einer verrutschten Flanke von Julia Gwin an die Latte. Das war so eine ganz große Möglichkeit der Bayern. Wenn auch die von hier oben auf den ersten Blick ein wenig glücklich ausgesehen hatte. Präziser schon der Schuss von Lea Schüller aufs kurze Eck, aber Nationaltorhüterin Merle Frums lenkte den Ball ans Außennetz. Das war es aber auch mit großen Möglichkeiten. Die Bayern, ja, gut im Spiel, Wolfsburg auch. Also ausgeglichen ist die Partie, deswegen ist das 0:0 auch schon in Ordnung zwischen Wolfsburg und den Bayern.
Danke, Matthias Dröge, und später schalten wir hier im Deutschlandfunk nochmal zu ihm. Nicht ganz an der Spitze der Handball-Bundesliga, aber trotzdem immer ein Topspiel ist das Nordderby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Heute mit klar überlegenen Flensburgern. Lars Grüning.
In einem mit hoher Intensität geführten 110. Landesderby dominierten vor allem die Abwehrreihen beider Mannschaften. Zuerst gelang es der SG Flensburg-Handewitt, sich erstmals etwas abzusetzen. Zum einen, weil der THW viele gute Chancen ausließ, aber auch, weil SG-Keeper Kevin Möller besser im Spiel war als seine Kieler Kontrahenten Mirkwa und Bellasen. Zur Pause führte die SG mit 13:10. Nach Wiederanpfiff kamen die Kieler zwar schnell zum Ausgleich, die SG konnte sich aber genauso schnell wieder absetzen. Dieses Mal fanden die Kieler keine passende Antwort mehr und mussten die SG ziehen lassen. Angetrieben vom neunfachen Torschützen Johannes Goller siegte die SG Flensburg-Handewitt am Ende klar und verdient beim THW Kiel mit 33:26.
Der Wintersport ist in den letzten Zügen. Ein Showdown mit Überraschung gab es bei der letzten Alpinabfahrt der Frauen heute. Martin Raspe.
Was für ein Finale im Abfahrtsweltcup bei den Frauen. Da hatte die Schweizerin Lara Gut-Berami die Chance, ihre vierte Weltcup-Kugel in diesem Winter zu gewinnen. Schlechtenfalls neunte hätte sie werden müssen, um sich auch den Abfahrtsweltcup zu sichern. Aber sie schaffte es nicht. Nur Platz 17 im letzten Rennen und der Abfahrtsweltcup war futsch, weil die Österreicherin Cornelia Hütter auf Rang 1 fuhr und sich damit noch die Kugel schnappte für die beste Abfahrerin der Saison. Nicht zu den allerbesten gehörte auch zum Abschluss Kira Weidle. Als einzige deutsche Rennläuferin im Finale dabei zeigte sie eine solide Leistung und wurde Achte. In der Gesamtwertung der Abfahrerinnen kam sie auf Rang 15.
Das war's bis hierhin mit Sport in Kürze und gleich dann natürlich länger ausführlich ab 19.10 Uhr.
Genau, danke Marina Schweizer und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Im Studio war Detlef Karg, ich wünsche Ihnen einen schönen Samstagabend.